Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Wiebke Poromka und dem Buch der Woche und schön, dass auch Sie dabei sind. Johann Karl Wietzel, der war in der kurzen Zeit, die er schriftstellerisch tätig war, einer der produktivsten Autoren der an produktiven Autoren nicht eben armen Zeit der Aufklärung. Er schrieb Gedichte und Romane, Versromane und Opernlibretti, Theaterstücke und eine umfangreiche philosophisch-anthropologische Abhandlung. 1747 in Thüringen geboren, war er zudem einer der ersten wirklich freien Schriftsteller. Den Hauptteil seiner Werke schrieb er im damals wohl lebendigsten kulturellen Zentrum Deutschlands in Leipzig. Christoph Martin Wieland förderte ihn und veröffentlichte zahlreiche seiner Aufsätze und journalistischen Arbeiten im Deutschen Merkur. Mit anderen Autoren und mit der Zensur legte sich Wietzel dagegen gerne an. Ja, er wurde immer mehr zum Querulanten und lebte in den letzten 35 Jahren seines Lebens in seiner Geburtsstadt Sondershausen, Hölderlin, nicht unähnlich, ganz in sich abgeschlossen und ohne weiter zu veröffentlichen. Sein Roman Hermann und Ulrike gilt unter Kennern als einer der besten Romane des 18. Jahrhunderts. Und nun kann man im Rahmen der sukzessive erscheinenden achtbändigen Gesamtausgabe den nach fast 250 Jahren erstmals wieder aufgelegten Roman Wilhelmine Arendt lesen. Und der entpuppt sich überraschenderweise als ein vergessener Vorläufer von Flauberts Madame Bovary und Tolstois Anna Karenina. Tobias Lehmkuhl stellt Johann Karl Wietzels Wilhelmine Arendt als unser Buch der Woche vor.
Man könnte meinen, wir lebten im Zeitalter der Empfindsamkeit. Immer mehr Menschen bezeichnen sich als hyper- oder hochsensibel und fühlen sich vom Alltag und den auf sie einprasselnden Eindrücken überfordert. Andere zeigen sich tief verletzt und empört, wenn jemand sich nicht an die aktuellen politisch korrekten Sprachregelungen hält. Mit dem Zeitalter der Empfindsamkeit aber bezeichnet man, speziell in der Literatur, eine Epoche in der Mitte des 18. Jahrhunderts, die von heute nur noch von Germanisten gelesenen Autoren wie Christian Fürchtegott Gellert und Friedrich Gottlob Klopstock geprägt wurde. Allerdings ist die Literatur keine Sache, die im luftleeren Raum entsteht. Schon damals scheint ein verbreitetes Lebensgefühl Niederschlag in Romanen und Gedichten gefunden zu haben, und diese Romane und Gedichte wiederum haben möglicherweise das Empfindungsvermögen vieler Leserinnen und Leser weiter sensibilisiert und damit eine neue Generation besonders empfindsamer Menschen geschaffen. Gerade im 19. Jahrhundert findet man darum Romanfiguren, die vor Romanen warnen. Aber schon in Johann Karl Wietzels Wilhelmine Arendt von 1781 führt eine der Hauptfiguren, die in seinen Augen übertriebene Empfindsamkeit der Titelfigur, auf die Lektüre empfindsamer Romane zurück.
Hören Sie, Madame, wenn Sie gesund sein wollen, so lassen Sie endlich einmal das ewige Weinen und Härmen. Essen Sie nicht lauter weichliche Speisen, trinken Sie nicht zu viel Tee. Schlafen Sie nicht in zu weichen Betten, stecken Sie nicht beständig in der Stube. Lesen Sie nicht immer so viele traurige Bücher und hypochondrische Historien. Das alles macht empfindsam und melancholisch.
Glaubt man der Vorrede zu Wilhelmine Arendt, so will Johann Karl Wietzel mit seinem Roman eben das – vor den Gefahren der Empfindsamkeit warnen. Liest man allerdings, was die beiden Doktoren des Buches der Protagonistin anempfehlen, so könnte man meinen, es zuallererst mit einer Satire auf einen sehr bodenständigen, wenn nicht äußerst einfältigen Pragmatismus zu tun zu haben. Auch wenn Wietzel betont, das Thema Empfindsamkeit nicht von der komischen Seite angehen zu wollen, so ist doch vor allem einer der beiden Doktoren des Buches, Dr. Braun, eine durch und durch komische Figur, ein Privatgelehrter und Hagestolz, der sich leidenschaftlich der Erforschung von Würmern und Raupen widmet und überhaupt nicht verstehen kann, dass andere beim Anblick des Gewürms ein gewisses Unbehagen beschleicht.
Ich führe also Herrn und Madame Arendt in mein Kabinett, um ihnen die Rarität zu zeigen und denke, wie sehr sie sich über das Wunderwerk freuen werden. Kannst du dir vorstellen? Da fürchtet sich das empfindsame Weibchen vor meinen Würmern. Ich stehe voller Vergnügen da und demonstriere ihr vor, wie ich die Kreaturen zerhacke und in wie vielen Tagen die Köpfe und die Schwänze hervorkommen. Als ich sie von ungefähr anblicke, zittert sie und ist kreideweiß vor Entsetzen. Ich frage sie, was ihr fehlt. Ach, die armen Würmer, die entsetzliche Grausamkeit, die fürchterlichen Kreaturen.
Wilhelmine Arendt spielt in Hamburg und das ist bemerkenswert, weil im 18. Jahrhundert so wenige deutschsprachige Romane einen nach der Natur gezeichneten Handlungsort haben. Große Städte spielen fast überhaupt keine Rolle. Auch die beiden kurzen Versdramen, die diesem Band der gesammelten Schriften beigegeben und eher von historischer Bedeutung sind, spielen an Orten, die dem Reich der Fantasie und nicht dem der Geographie angehören. In Wilhelmine Arendt aber legt Wetzel sehr viel Wert auf das realistische Setting. Die Alster kommt immer wieder vor, es finden Ausflüge nach Altona und die weitere Umgebung statt und vor allem der Hafen erfährt hier eine der lebendigsten Schilderungen der Zeit.
Die geräuschvolle seemännische Geschäftigkeit herrschte ringsum auf der weiten Wasserfläche. Ein dichter Wald von hohen Mastbäumen mit mannigfarbigen wallenden Wimpeln stieg aus den ruhenden Schiffen auf allen Seiten empor. Zwischen den weitbauchigen Gebäuden wimmelte ein Schwarm kommender und gehender Fahrzeuge herum, mit Männern und Weibern befrachtet, die in platter, tönender Sprache sich ihre Verrichtungen erzählten.
Der Roman spielt nicht nur in Hamburg, Wilhelmine Arendts Mann ist zudem auch Hamburger Kaufmann. Er ist allerdings nach 2 Jahren Ehe mit Wilhelmine ihrer überdrüssig und einer jungen Französin verfallen. Madame Pouilly nennt sich dieses flatterhafte und verschwenderische Wesen, das mit ihrem Bruder in der Hansestadt weilt und Arendt den Kopf verdreht. Schon 2 Wochen lebt er mit ihr zusammen, als die Handlung einsetzt und Dr. Braun, der Würmerforscher, seinem Freund Dr. Irving, einem Arzt, von der Angelegenheit schreibt und ihn auffordert, gemeinsam etwas zu unternehmen, um Arendt wieder zu seiner Ehefrau zurückzuführen. Irving weigert sich zwar, denn er habe so schon genug zu tun und menge sich prinzipiell nicht in Ehesachen. Braun aber, der sich verantwortlich fühlt, weil er meint, die Ehe der beiden überhaupt erst gestiftet zu haben, nimmt die Sache selbst in die Hand und schafft es tatsächlich, Arendt davon zu überzeugen, dass er die beste aller möglichen Ehefrauen habe und die Geliebte verlassen müsse. So gehen einige Briefe hin und her und man meint es schon, mit einem Briefroman zu tun zu haben, was um 1780 ja sehr in Mode war. Der berühmteste von allen, Die Leiden des jungen Werther, erschien 1774. Aber dann wechselt Wetzel die Form hin zu einer klassischen auktorialen Erzählung, bevor er schließlich in eine derart ausführliche, rein dialogische Passage übergeht, dass es wirkt, als sei man unversehens in einem Theaterstück gelandet. Im Laufe des Romans wird Wetzel noch häufiger zwischen diesen 3 Erzählformen wechseln und diese Wechsel tragen sehr zur Lebendigkeit der Geschichte bei. Ebenso ist die Handlung an überraschenden Wendungen nicht arm, denn anders als man von einem Hamburger Kaufmann erwartet, handelt es sich bei Herrn Arendt ebenfalls um eine, wie Wetzel schreibt, sonderbare Kreatur.
Eine schwache Seele, die von starken Empfindungen und Leidenschaften regiert wurde. Der gegenwärtige Eindruck, das gegenwärtige Gefühl riss ihn jederzeit unwiderstehlich zu guten oder bösen Handlungen hin. Sein Wille tat nicht das Mindeste dabei, sondern er handelte so mechanisch, wie auf einem Marionettentheater die eine Puppe die andere umarmt oder ihr eine Ohrfeige gibt, wenn der Mann über ihnen am Faden zieht.
Die Rolle der Frau in Wilhelmine Arendt ist sehr ambivalent. Einerseits behauptet Wetzel in seinem Vorwort, Frauen seien reizbarer und die Empfindsamkeit unter ihnen verbreiteter als unter Männern. Und auch, wenn sie für ihn deswegen poetischer sind, schreibt er damit doch Stereotypen fort. Andererseits ist die eigentlich schwache Figur in diesem Roman ein Mann, Herr Arendt eben, der so gar keine Kontrolle über seinen Gefühlshaushalt hat, während seine Frau ihre ebenfalls sehr intensiven Gefühle doch bis zu einem gewissen Grad steuern kann.
Die Frau erfuhr auf ihr dringliches Bitten vom Dr. Braun, was ihrem Manne an ihr missfiel, und gab sich seitdem alle Mühe, ihre Empfindsamkeit zu unterdrücken und sich die Übertreibung in Ausdruck und Gefühl abzugewöhnen. Sie brachte es darin so weit, dass sie so gar nicht mehr wie sonst Erkältung der Liebe argwohnte, wenn ihr Mann in einem gemäßigten, ernsthaften Tone mit ihr umging und nicht bei jedem Händedrucke, jedem Kusse, jeder Umarmung in theatralisches Entzücken ausbrach, nicht beständig bei jedem Vorfalle die Tränen in Bereitschaft hatte und nicht alle Augenblicke entweder vor Wonne oder Rührung schmelzen wollte.
Doch es hilft alles nichts. Madame Pouilly gibt sich nicht so schnell geschlagen und zieht in ein Haus schräg gegenüber, sodass der arme Arendt irgendwann schwach wird und ihr aufs Neue erliegt. Mehr noch, er bietet ihr eine lebenslange Rente, dass sie ihn wieder zu sich nehme. Und sogar ihrem Bruder, der, man kann es nicht anders sagen, als der Zuhälter seiner Schwester fungiert, teilt er eine monatliche Apanage zu. Man wundert sich ein wenig, wieso jemand es überhaupt zum wohlhabenden Kaufmann gebracht haben kann, aber mit der Kaufmannsherrlichkeit ist es ohnehin bald vorbei. Die Pouillys rupfen ihn wie eine Weihnachtsgans und bald endet er als Bewohner einer jämmerlichen Kellerwohnung. Seine Frau hat zum Glück ihr eigenes Geld, arbeiten muss in dieser besseren Gesellschaft ohnehin niemand wirklich, zumindest spielt die Arbeit keine Rolle, was auch Teil des Problems ist. Man hat nichts anderes zu tun, als in den eigenen Gefühlen zu wühlen oder, wie es Wilhelmines beste Freundin, die zupackende Charlotte, formuliert, die Liebe ist ein vortrefflicher Zeitvertreib, aber eine sehr langweilige Beschäftigung. Als sie diese Weisheit äußert, ist, man ahnt es schon, ein weiteres Problem hinzugekommen, ein Problem namens Webson, ein Freund und regelmäßiger Gast des Hauses Arendt. Solange Wilhelmine mit ihrem Mann das Ehebett teilte, hegte sie für Webson, wie sie meinte, rein freundschaftliche Gefühle, und auch er meinte, mit Madame Arendt durch und durch freundschaftlich verbunden zu sein. Nun aber stellt sich heraus, dass die Gefühle doch etwas anders gelagert sind, auch wenn sich die Liebenden dessen lange Zeit nicht bewusst werden. Einmal erwähnt Dr. Braun den Namen Webson, da bricht es aus Madame Arendt hervor.
»Sie entzücken meine ganze Seele, wenn Sie mir diesen Namen nennen. So ein vortrefflicher Mann, so teilnehmend, so edel, so voll der feurigsten Freundschaft. Kein Stäubchen ist in der ganzen Natur, das ihn nicht eine Empfindung ablockte. Wie oft saß er neben mir und vereinigte bei so mancher rührender Geschichte, die er mir vorlas, seine Tränen mit meinen. Ein Kind kann nicht so lenkbar sein, so leicht jeden Eindruck annehmen und sein Herz ganz nach seinen Freunden stimmen wie Webson.«
Ob dieser Reden muss sich Madame Arendt immer wieder den Spott und die Ermahnungen von Dr. Braun, Dr. Irving und Charlotte Schönebeck anhören. Ein Triumvirat der praktischen Vernunft, das mit Wilhelmine Arendt, ihrem Mann und Webson einem Trio der Leidenschaft und der ungefilterten Gefühle gegenübersteht. Zuckermännchen nennt Braun, der selbst sehr aufbrausend sein kann, die Empfindsamen. Zitternde Wesen seien sie, butterweiche Geschöpfe, wie Galert. Wegen der kleinsten Kleinigkeit verlöre die Seele bei diesen weichen Kerlchen an Elastizität. Tatsächlich werden Webson und Madame Arendt krank und rücken dem Tode nahe, so sehr machen ihnen ihre uneingestandenen Gefühle zu schaffen. Dass Körper und Seele zusammenhängen, bestreiten die Doktoren dabei auch gar nicht, nur sehen sie den Ursprung der Qualen allein im Körperlichen, statt dass sie ernst nehmen, was die Seele sagen will.
»Justa contrario, Madame. Die Empfindsamkeit macht Verstopfungen, Blähungen, treibt den Unterleib auf. Die Sache recht aus dem Fundamente zu betrachten, entsteht die Empfindsamkeit eigentlich aus dem Magen. Schlechte Verdauung, viel Wind, viel Empfindung. Das treibt ihnen das Blut nach dem Kopfe, die kleinen Gefäße verstopfen sich, die Tränendrüsen werden voll und das Weinen geht los.«
Bis zu Sigmund Freuds Traumdeutung wird noch über ein Jahrhundert vergehen. Aber wie groß schon im 18. Jahrhundert das Bedürfnis nach einer Seelenheilkunde war, zeigt Johann Karl Wetzels virtuoser, witziger, mitreißender und in vielerlei Hinsicht bereits sehr moderner Roman. Auch in Wilhelmine Arendt spielen Träume im Verlauf eine immer größere Rolle. Dabei scheint irgendwann alles auf einem guten Weg zu sein. Die Liebenden erkennen dank der tätigen Mithilfe ihrer Freunde ihre Gefühle füreinander, auch wenn es Wilhelmine schwerer fällt als Webson, offen mit ihnen umzugehen. Sie ist immerhin noch verheiratet und fühlt sich vor Gott und der Welt auf ewig an ihren Nichtsnutz von Ehemann gebunden. Der nämlich will einer Scheidung nicht zustimmen, und hier zeigt sich einmal mehr, wie aktuell Wetzel damals war, wie sehr er sich an seiner Gegenwart gerieben hat. Nicht nur in Wilhelmine Arendt, auch andernorts greift er ein Scheidungsrecht an, das die Frau dem Mann ausliefert, mag er sich auch noch so schändlich betragen. Überhaupt hat Wetzel regen Anteil genommen an der gesellschaftlichen Situation seiner Zeit, hat unermüdlich Essays, Artikel, Rezensionen verfasst, sich mit der Zensur angelegt und es sich schließlich auch mit seinen Freunden und Förderern verdorben. Es ist aus ihm offenbar ein regelrechter Querulant geworden, der seine Energie kurz nach der Veröffentlichung von Wilhelmine Arendt in Kämpfe gegen die berühmten Windmühlen gesteckt hat, statt konzentriert an seinem Werk zu arbeiten. Den Roman wollte er zudem selbst verlegen, das Subskriptionsverfahren aber lief schlecht, das Buch wurde kaum gekauft und gelesen, der Autor geriet in finanzielle Schwierigkeiten und ging schließlich zurück nach Sondershausen in Thüringen, die Stadt, in der er geboren worden war und über die er sich in dem Roman Hermann und Ulrike lustig gemacht hatte. Hier zog er sich in eine Kammer zurück und verlor den Kontakt zur Welt. Mit Wilhelmine Arendt, scheint es, hat er diesen Weg in die Umnachtung vorweggenommen. Denn auch wenn Dr. Braun und Charlotte Schönebeck ihre Freunde in die Liebe geredet haben, die festsitzenden gesellschaftlichen Konventionen können sie ihrer Freundin nicht mehr austreiben, zumindest nicht dauerhaft.
»Meine Ehre verlieren oder meine Neigung aufopfern? Das ist also meine Wahl? Eine schreckliche Wahl. Folge ich meinem Herzen, so muss ich die Gesetze übertreten und meinen Namen mit der Schande brandmarken, dass ich eine Frau von zwei Männern zugleich wurde. Fliehe ich die Schande und folge den Gesetzen, Gott, wie soll ich's aussprechen, was ich dann tun muss? Meinem Herze soll ich gebieten, liebe den einzigen Liebenswürdigen nicht und gräme dich, solange du schlägst. Bester, liebster Freund, wissen Sie keinen Ausweg, der mich zwischen Schande und Liebe durchführt? Zeigen Sie ihn.
Erstaunlicherweise äußern die beiden Herausgeber im Nachwort die Ansicht, Wilhelmine Arendt sei künstlerisch nicht Wetzels gelungenster Roman. Wo allerdings seine Schwächen liegen, sagen sie nicht. Möglicherweise sehen sie im Wechsel zwischen Dialog, Brief und Erzählpassagen eine gewisse Unentschiedenheit, aber gerade dieser Wechsel gibt dem Roman seinen Rhythmus. Auch die verschiedenen Tonlagen, mal satirisch und ironisch, mal tragisch und ja, empfindsam, verleihen dem Werk eine Offenheit, die es überhaupt erst zu einem eigenständigen Kunstwerk macht. Im Grunde weicht Wetzel ständig von dem Programm ab, das er im Vorwort proklamiert. Wilhelmine Arendt ist alles andere als eine Streitschrift, wider die Empfindsamkeit. Der Roman ist, 4 Jahre bevor Karl Philipp Moritz' Anton Reiser erschien, der gemeinhin als erster psychologischer Roman deutscher Sprache gilt, psychologisch sehr differenziert. Er arbeitet zwar mit Klischees und Stereotypen, aber er bricht sie immer auch wieder auf. Und er arbeitet geschickt mit verschiedenen Motiven. Das wichtigste unter ihnen ist das Todesmotiv. Sehr früh, klingt es schon unterschwellig an, wird dann immer präsenter, bis Wilhelmines Zerrissenheit zwischen Konvention und Emotion erst in Todesahnung, dann in einen regelrechten Todestrieb kulminiert. Inzwischen ist sie mit Webson nach Sondershausen gezogen, um ihn dort zu heiraten und fern von Hamburg eine zweite Ehe zu führen. Aber schon bei der Trauung beschleichen sie schlimme Ahnungen, die sich bald zu Halluzinationen steigern. Sie trennt sich von Webson und zieht auf ein kleines Gartengrundstück. Von hier aus besucht sie immer wieder den Friedhof des Ortes und lässt sich schließlich vom Totengräber, gegen Bezahlung, einen alten Sarg in seiner Grube öffnen.
Man räumte den Deckel weg und der verfaulte Sarg stand frei da. Kaum rührte man den Deckel an, so brach er in viele Stücken entzwei, wie mürber Zunder. Man schaffte auf mein Verlangen alles heraus, bis die Trümmer des Leichnams vor meinen Augen offen dalagen. Ich sprang hinab und erblickte bei dem blassen Laternenscheine, soll ich dir sagen, was ich erblickte? Der grässlichste Totenkopf, den du dir denken kannst, starrte mit hohlen Augenlöchern, eingedrückter Nase und gefletschten Zähnen mir entgegen.
Es ist dies wohl die erste Szene einer Schauerromantik avant la lettre. Und Wetzel geht noch weiter. Er lässt seine Heldin schließlich ihr eigenes Grab schaufeln, in das sie sich immer wieder selbst hineinlegt. Darin findet sie für Stunden Ruhe vor dem schlechten Gewissen, den bösen Ahnungen, den Gesichten, die sie plagen. Heute würde man sagen, vor ihren Depressionen. Aktuell ist der Roman auch deswegen, weil noch heute, 100 Jahre nach der Entwicklung der Psychoanalyse als medizinischer Praxis, depressiven Menschen häufig dasselbe Unverständnis entgegentritt wie Wilhelmine Arendt. Wenn Dr. Braun ihr sagt, sie solle doch mal für einen Moment von ihrer Schwermut lassen, dann ist es, als würde man einem Blinden sagen, er möchte doch bitte nur kurz von seiner Blindheit lassen. So schließt der Roman mit einem Briefwechsel zwischen Dr. Braun und Webson, der ob des Todes seiner geliebten Frau, und zumindest wie es dazu kommt, soll nicht verraten werden, es ist die letzte der zahlreichen überraschenden Wendungen des Romans, am Ende selbst in die Depression rutscht und Braun schreibt,
»Ich will vegetieren. Ich will ein Tier sein, solange diese Adern, Muskeln und Nerven zusammenhalten, aber kein Mensch.« Kein Wesen, das über seinen Zustand nachdenkt. Glückliche Geschöpfe, denen der Himmel die Erinnerungen des Vergangenen und die Furcht vor der Zukunft versagte. Gewürme, Insekten, Fische, Vögel, ihr alle von der Monade bis zum Elefanten, wie beneid ich euch itzt.
Hier, und das zeigt einmal mehr die enorme literarische Klugheit Johann Carl Wetzels, treten auf der vorvorletzten Seite des Romans noch einmal die Würmer und Raupen auf, die uns als Spleen des Doktors schon auf den ersten Seiten begegnet sind. Damals fürchtete sich Madame Arendt vor ihnen. Jetzt erscheint ihrem Geliebten das, was Wilhelmine in ihrem Grab zersetzt, als positive Utopie.
Tobias Lehmkuhl war das über Johann Carl Wetzels Wilhelmine Arendt, unser Buch der Woche. Der Roman ist erschienen in Band 4 der Gesamtausgabe und die wird herausgegeben von Jutta Heinz und Wolfgang Körner. Mattes Verlag, 752 Seiten, 79 Euro. Das war der Büchermarkt. Nachhören können Sie diese Sendung wie immer in der kostenlosen DLF Audiothek. Haben Sie einen guten Tag und anregende Lektüren. Das wünscht Wiebke Poromka.